heute dazugelernt, was Zombies sind. Nee, Smombies. Das sind also, wie war das, Smartphone-Zombies.
Genau. Also ich war erstaunt, dass die Kinder das kannten und gesagt haben, musst nur die Sendung mit der Maus fragen, aber die wussten das. Mama und Handy, das ist eine gute Kombi, ein Smombie oder irgendwie so, haben sie irgendein Lied gelernt.
Ja, ja, da kam dann drin vor, dass die Mama in ihrem Smartphone vertieft war, während die Kinder den Einkaufswagen wieder ausgeräumt haben, die ganze Gemüse und Kohlrabi rausgeschmissen und Nutella reingepackt haben.
Ja, aber das, was die da scherzhaft bei der Sendung mit der Maus in diesem Lied aufgegriffen haben, das ist ja tatsächlich wohl ein großes Problem, dass es immer mehr Leute auch in Städte gibt und Unfälle gibt wegen der sogenannten Smombies. Menschen, die eben aufs Handy starren, fast paralysiert sind und so durch die Stadt laufen. Oder nehme wahrnehmen, ob da Auto kommt oder am Zebrastreifen oder an der roten Ampel, sondern einfach wie Zombies ferngesteuert mit dem Blick aufs Handy durch die Stadt gehen.
Ja, die vergessen halt dass die Welt ringsrum und lassen sich von der Welt auf ihrem Smartphone vereinnahmen und leben ganz in der Gedankenwelt. Und das ist also der Gedanke, den wir heute hier in diesem Gotteswort finden, dass nämlich Mose dem wandernden Gottesvolk kurz vor dem Einzug ins gelobte Land noch ein paar Tipps gibt, wie sie mit dem neu erworbenen Buch, was also da Gott hat aufschreiben lassen, wie sie damit umgehen sollen. Nämlich, dass sie so nah haben sollen an vor der Nase, wie manche ihr Smartphone haben. Dieser Verse hier aus dem 5. Buch Mose, also das ist ja das 2. Gesetz Deuteronomium, aus dem 11. Kapitel, stammen also aus diesen Predigten, die Mose dem Volk Israel noch hält, kurz vor dem sie über den Jordan dann in das gelobte Land einziehen. Und da ist einiges für uns drin, weil wir halt auch auf der Wanderung sind und auch das Buch uns begleitet. Das ist inzwischen deutlich dicker, als es damals war. Wir haben ja sehr viel mehr, was Gott uns offenbart hat. Ja, wie gehen wir damit um? Mit den Worten, die Gott uns gibt, den Worten dieses Gebotes, der Gebote und der Gesetze und Weisungen, wie es im Alten Testament immer wieder heißt. Also ich lese mal den Vers 18 aus, 5. Mose 11. So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen. Puh, wie kann man das machen?
Also mir sind jetzt erstmal zwei Sachen aufgefallen, nämlich innerlich und äußerlich. Nehmt sie zu Herzen und in eure Seele, also das heißt innen rein. Aber dann eben auch ein äußeres Zeichen, nämlich auf eure Hand oder als Merkzeichen zwischen den Augen. Wobei ich das schon schwierig finde. Also auf der Hand, da kann ich selber ja sehen. Jetzt, wenn ich es als Merkzeichen zwischen den Augen habe, da sehe ich selber es nicht. Aber vielleicht sehen es andere oder ich spüre es auf meiner Stirn, dass meine Gedanken davon, also wenn ich es als Merkzeichen zwischen den Augen habe, dann habe ich es auf der Stirn und vielleicht spüre ich da was, dass es meine Gedanken lenken soll. Aber eigentlich ist erstmal die Frage, so nehmt nun diese Worte zu Herzen. Um was für Worte geht es denn da?
Dass man, also das ist im Herzen, dass man es im Herzen hat und auf die Seele. Da bindet uns das sozusagen diese Worte auf ins Herz, aufs Herz und in die Seele. Naja, dass man einfach die Gebote gegenwärtig hat. Also wenn ich jetzt versucht bin, mich mit durch Lügen rauszureden, dass mir das sofort einfällt. Aber das 8. Gebot sagt, dass wir die Wahrheit sagen sollen, dass wir die Lüge meiden sollen und die Wahrheit miteinander reden. Lebe, ja. Dass wir das einfach parat haben, dass man nicht lange überlegen muss. Das muss so da sein, fast wie eine Reaktion, wenn du Autofahren gelernt hast, dass du eben auf die Bremse trittst, ohne darüber nachdenken, wenn es irgendwie schwierig wird.
Also im Herz, dass es die Gefühle praktisch prägt und dass es und die Seele, dass es das prägt, was mich innerlich ausmacht.
Na gut, das ist jetzt aus Männersicht, wenn da jetzt im Sommer wieder die Damen recht dünn bekleidet daherkommen und es eine junge, attraktive Frau vor einem geht, dass ich eben weiß, Jesus hat gesagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen mit ihr im Herzen. Dass man das einfach weiß, es ist Gottes Wille, eben da nicht näher hinzuschauen, sich eben nicht von diesen Gefühlen leiten zu lassen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen unangenehm, wenn man das ständig parat hat? Also, ich sag's mal ganz krass, verdirbt mir das nicht auch der Spaß? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir Frauen zusammenstehen oder zusammensitzen bei einer Tasse Kaffee oder am Telefon sind und man kommt so vom einen ins andere, ob man jetzt über die Politik redet oder ob man vielleicht über den Garten der Nachbarin redet oder über die Nachbarin und ihre Frisur selber. Und ich habe dann sofort im Kopf, du sollst nicht schlecht über andere reden. Ihr sollt kein unnützes Geschwätz aus eurem Mund gehen lassen, wie es der Paulus schreibt. Dann habe ich ja gar kein Gesprächsthema mit anderen. Also ich weiß nicht, ob mir das nicht verdirbt, einem das nicht auch irgendwie so die Lebensfreude oder die... Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ja, ich stelle mir das schwierig vor, wenn mir dann bei allem Möglichen sofort das Gebot Gottes einfällt, da fühle ich mich ja gar nicht mehr frei.
Ja, ja, das ist wie wenn du über eine Brücke gehst, so eine schöne, schmale Hängebrücke über einen Bach. Klar, hängt dich da das Geländer ein, aber das schützt dich eben auch davor, dass du in die Schlucht runterfällst und dass du von den schmalen Tritten, die da angeboten werden, eben daneben trittst. Also klar, die Gebote scheinen es erstmal Spaß wegzunehmen, aber die zeigen uns halt eben, was die eigentliche Freude ist, was der Wille des Schöpfers ist, wie wir unser Leben richtig behandeln können. Das ist also wichtig, dass wir die Gebote und Rechte und Gottes Wort im Hintergrund haben. Aber das ist nicht natürlich bei Mose, da ist immer von Gesetz die Rede. Aber da ist ja mehr gemeint, eben auch die ganzen Zusagen Gottes. Wenn mir durch den Kopf geht, dass ich wieder nicht genug gedient habe meinem Herrn und dass ich wieder hochmütig dem anderen gegenüber aufgetreten bin. Und wenn ich mal mich frage, habe ich denn genug getan, dass es mir in den Himmel reicht. Ja, das ist wichtig, dass ich natürlich Gottes Worte mir gleich selber zusprechen kann oder dass ich sie eben im Herzen habe. So, zum Beispiel aus dem Römerbrief, so halten wir es nun, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Jesus hat ja alles für mich schon getan und ich kann den Gedanken zur Seite legen, ob ich genügend gedient, genügend geliebt habe. Ja, oder wenn solche Gedanken aufkommen, kann Gott mir wieder vergeben, obwohl ich die gleiche Sünde wieder getan habe, obwohl ich dagegen ankämpfe, aber es ist eben wieder schief gegangen. Meine Gefühle oder meine Zunge ist auch wieder durchgegangen. Ja, dann ist gut, wenn man solche Gottesworte auswendig kennt oder im Herzen hat, in der Seele hat, wie es eben zum Beispiel Jesaja sagt gleich im ersten Kapitel. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden, also eben so weiß wie Wolle.
Okay, das macht Sinn. Also gerade die gute Zusage, also die Zusage Gottes Evangelium oder diese ganze Verse, wo steht, fürchte dich nicht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man in einer schlaflosen Nacht, anstatt Schäfchen zu zählen oder anstatt aufzustehen und durch die Wohnung zu tigern, vielleicht dann im Bett liegen bleibt und sich Bibelverse in der Kopf ruft, dass man versucht, möglichst viele Fürchte-dich-nicht-Sätze-Verse anzusagen oder im Alphabet nach versuchen, Bibelvers mit A, einer mit B, einer mit C zu finden und dann zum einen die Gedanken wegbringt von dem, was einen besorgt macht, aber zum anderen auch dann wieder einschläft.
Ja. Das ist eben das auf die Seele binden, auf im Herzen haben, auswendig lernen. Das ist ja im Englischen learning by heart, dass wir das im Herzen lernen. Und dann haben wir es eben parat. Und natürlich können wir auch das Gebot befolgen, was Mose hier gibt, dass man also binde sie zum Zeichen auf deine Hand oder als Merkzeichen zwischen die Augen. Machen wir wirklich so nicht. Es gibt ja die strengen orthodoxen Juden, die das tatsächlich noch so machen. Aber ja, wir können jetzt also christliche Spruchkarten auf die Vitrine stellen oder ein Poster an die Wand hängen.
Ja, oder eine App auf dem Handy habe, was einem den Vers des Tages gibt oder Losungen von der Herrnhuter oder so, dass man einen Vers hat, den man meditieren kann am Tag.
Vielleicht können da schlaue App-Entwickler mal das dann gleich kontextsensitiv machen, wenn das dann mitlesen, was du gerade alles so tippst oder dir anguckst auf deinem Handy, dass dann gleich das entsprechende Gotteswort dazu auch eingeblendet wird. Naja, eben, dass man es gegenständlich hat und weiß, das Gesetz, die Gebote, aber eben das im weiteren Sinn, die Zusagen Gottes, dass wir das parat haben.
Und aber wenn es dann heißt, lerne das Wort, dann hat das Lernen auch nicht aufgehört mit dem Kinderunterricht oder mit dem Ende des Konfirmandenunterrichts, sondern dann ist es auch was für Erwachsene, dass man eben dieses Wort auch als Erwachsener bis ins hohe Alter eben immer wieder neue Verse auswendig lernt.
Auswendig lernen, genau. Und da ist es jetzt erstmal gesagt, was ich selber tun soll, also lernen. Und dann geht es aber weiter, können wir wieder mit dem L beschreiben, das Lehren. Gott hat ja durch Mose seinen Willen offenbart, das ist Lernen und das ist Lehren. Das ist also dann der Vers 19, geht dann weiter. Und lehre diese Worte, lehrt sie euren Kindern, dass du davon redest, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, auf dass ihr und eure Kinder lang lebt in dem Land, das der Herr euch geben wird. Also lehrt die Kinder. Das ist ganz wichtig für alle, die Eltern sind oder mal Eltern werden wollen. Es geht nicht nur darum, dass die Kinder genug zu essen haben und eine gute Schulbildung haben. Es geht auch darum, dass sie diese Worte lernen. Dass wir, also dass wir Lehrer werden den Kindern gegenüber und sie unterrichten. Da sind die Eltern verantwortlich, dass die Kinder diese Worte kennenlernen und lieben lernen.
Aber da gibt es jetzt viele Eltern, die sagen würden, das kann ich ja überhaupt nicht. Eltern vielleicht, die das selber nie, also ich komme aus einem christlichen Elternhaus und ich kenne das, dass bei uns zu Hause Bibel gelesen wurde, das gehört einfach dazu. Aber ich war jetzt auch schon im Gespräch mit Menschen, die einfach nicht aus einem christlichen Elternhaus kommen, die das selber überhaupt nicht erlebt haben und die sagen, ja, wie soll ich jetzt meine Kinder lehren? Das kann ich doch überhaupt nicht.
Das ist ja interessant, welches pädagogische Hilfsmittel uns die Bibel da an die Hand gibt. Da stehen ja so viele Geschichten drin. Und das ist ja gerade die Art und Weise, wie die Bibel uns lehrt. Die Geschichten sind ja nicht aufgeschrieben, damit wir die alte jüdische Geschichte kennen, sondern damit wir Jesus finden. Und das ist ja das, was wir den Kindern so wunderbar vor Augen malen können, auch mit Kinderbibeln, mit Bilderbibeln, wie Jesus den Sturm stillt, diese Wellen, die da so hoch ins Boot reinschlagen, oder wie Mose an dem Wasser steht vom Roten Meer und vom Schilfmeer und dann mit dem Stab einfach das Wasser teilt. Dass wir diese Bilder, diese Geschichten den Kindern vor Augen malen und uns natürlich auch, wenn wir wieder dran erinnern, das ist eigentlich über weite Strecken Gottes Methode in seinem Wort, wie er uns lehrt. Und wie wir eben dann den Kindern lehren sollen. Und dann steht hier also ganz erstaunlich, rede davon. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist. Worüber wird geschwatzt am Frühstückstisch oder beim Abendbrot? Ja, die Probleme des Tages, aber man kann es ganz formell machen, natürlich mit einer Andacht, früh oder abends, dass man Gottes Wort da auch mit reinnimmt. Aber rede davon, dass wir es doch viel mehr noch lernen würden im Alltag von Gottes Nähe, von Gottes Liebe, von Gottes heiligem Zorn zu reden, dass wir Jesus ins Gespräch bringen, wenn du unterwegs bist.
Ja, und also da kommt mir jetzt gerade die Verknüpfung, wenn man es vom Lernen und Lehren, man sagt ja, mein Vater hat es immer gesagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das heißt, wenn ich das Wort im Herzen habe, dann ist es weniger schwierig, dass der Mund davon übergeht.
Ja, das ist einfach dieser Antrieb ist, davon zu reden. Und das Ziel natürlich ist immer, wenn wir reden von dem Wort, dass wir es selber aktiv im Herzen haben, aber eben das andere auch von Jesus kennenlernen, dass wir diese Hoffnung kennenlernen auf die Auferstehung, auf das ewige Leben, die Vergebung der Sünden, dass wir das einfach immer wieder rausreden und raustun können.
Aber auch wenn da jetzt steht Lehre, dann ist, glaube ich, wichtig, dass die Haltung stimmt, dass man nicht belehrend zu, also Kinder natürlich lehren oder Teenager lehren, aber jetzt unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen, dass man die nicht belehrend kommen, als wir sind die Besserwisser, sondern mehr in der Haltung, ich möchte dir etwas von dem sagen, was mir wichtig ist und was für dich wichtig ist. Also,
was wie mein? Je mehr wir das machen, dass das eben auch nicht so aufgesetzt ist, komm, jetzt wollen wir mal vom Herrn Jesus reden, sondern dass wir das in den Alltag einfließen lassen können, einfach als zweite Natur reden können von dem, was wir gehört und gesehen haben, genau von den großen Taten Gottes. Und die hatten ja viel zu erzählen gehabt, die Kinder Israel, die jetzt nach 40 Jahren Wüstenwanderung die ganzen alten Geschichten von der vorhergehenden Generation hatten, von Ägypten und so weiter. Aber wir haben ja auch viel zu erzählen und wir erinnern uns mit dem Kreuz dran, was Gott für uns getan hat. Also das Wort lernen, das Wort lehren und dann bleibt es graue Theorie, wenn wir es nicht leben. Das wäre also dann noch das nächste, Vers 26, springen wir mal ein bisschen nach hinten. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Oder aber den Fluch, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Also zwei Wege gibt es praktisch mit diesen Worten Gottes, die Gott offenbart hat, umzugehen. Man kann es ja annehmen und danach leben oder man kann es zur Seite legen. Und daran hängt, ich lege euch heute vor Segen oder Fluch. Und das ganze Alte Testament, die ganze Geschichte vom Alten Testament ist ja eigentlich dann das Ergebnis davon. Wenn die Leute auf Gottes Wort gehört haben, wenn sie Gott gedient haben, dann ging es gut. Da haben sie den Segen ganz greifbar gehabt. Oder aber, wenn sie Gott vergessen haben, dann kam Krieg und Hungersnot und so weiter.
Da schließt sich jetzt dann wieder der Kreis, weil ich vorher gesagt habe, ist das nicht eine Spaßbremse, wenn man Gottes Gebot immer im Kopf hat? Also wenn einem das ständig so als Warnsignal, als Ampel aufblinkt, weil da macht es dann ja Sinn. Du hast vorher gesagt, das ist wie so ein Geländer an der Brücke, aber da macht es dann auch Sinn, wenn da hier steht, es ist der Säge, wenn du dieses Gebot hältst. Also dann ist dieses Warnsignal, das da kommt, einfach ein Hinweis, hey, du versagst dir damit das Säge.
Ja.
Und da ist keine Spaßbremse.
Ja. Und der Fluch, den Gott ausspricht, das ist eben das Großartige, dass wir dann in den Evangelien lesen, dass Gott den Fluch für uns auf Jesus gelegt hat, dass er den Fluch getragen hat und das war alles, was unser Gewissen belastet, wo wir merken, dass wir Gott vergessen haben, sein Wort vergessen haben oder eben auch gegen Gottes Willen gehandelt haben, wo wir andere Götter aufgebaut haben. Das können wir alles auf Jesus legen. Jesus hat den Fluch für uns getragen, als er am Fluchholz gestorben ist.
Und wie sieht das Säge aus? Also, Volk Israel ging es damals einfach gut, wenn sie sich an Gottes Wort gehalten, also äußerlich gut. Aber wie sieht der Säge jetzt heute aus, wenn ein Mensch sich an Gottes Gebot hält?
Naja, das haben wir also in zwei Ebenen. Einmal der Segen im Alltag. Wenn du verzichtest drauf, wenn wir es vorhin hatten, schlecht über andere zu reden, dann ist einfach das Verhältnis zu den anderen besser. Da sind wir gesegnet mit der Gemeinschaft, die wir mit anderen haben können. Oder ja, wenn man eben auch schön den Ehebruch in der Wurzel wehrt und schön die Gedanken im Griff hat, dann sind wir eben gesegnet durch Ehen und Familien, die ihr Kraft geben, Kindern und Enkeln, wo also dann stabile Verhältnisse da sind, da segnet Gott unser Leben hier schon. Aber dann wird uns ja der Blick auch geweitet, dass wir eben unterwegs sind in das gelobte Land. Das ist ja der große Segen, dass wir eine Wohnung haben in der Ewigkeit, dass Jesus das vorbereitet hat und er dort auf uns wartet. Das ist dieser Segen, dass wir diese Hoffnung haben über diese Zeit hinaus, auch durch alle Schwierigkeiten und alle Nöte, die uns begegnen. Also drei Sachen, die Mose dem Volk einschärft. Dieses Buch des Gesetzes, was inzwischen viel umfangreicher ist.
Und was das Evangelium mit beinhaltet.
Ja, genau.
Lernen, lehren und leben.
Und dann auch leben. Und beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst und dass du zu uns redest in dem Buch, das du offenbart hast. Ja, gib doch, dass wir es immer besser kennenlernen und gib uns dann auch die Weisheit und die Kraft, dass wir davon reden können und lehren können. Und lass es uns beherzigen, dass wir danach leben. Amen.